Sport ist so schön in seiner Vielfalt. Probiert doch mal neue Dinge aus. Gerade zum Beispiel, wenn ihr immer gesurft habt, probiert doch mal das Foilen aus. Und sagt nicht direkt, ach die. Und wenn ihr Ski lauft, dann probiert doch mal das Snowboarden aus. Und wenn ihr möglicherweise lauft, dann macht doch eben nicht nur die Runde rechts rum, sondern lauft sie auch mal links rum. Also verändert. Denn Langeweile ist für Körper und Geist niemals gut.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Matthies und ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Schön, dass du auch wieder dabei bist, Ingo.
Anja, ich freue mich auch. Wir haben ja wieder ein tolles Thema vor der Brust.
Natürlich. Wir wissen ja inzwischen, dass du regelmäßig morgens Ausdauersport machst. Mhm. Bist du heute Morgen schon gelaufen oder Fahrrad gefahren? Oder heute mal ganz anders gefragt, sag mal, hast du heute schon einen Mindful Run oder Rhythm Cycling gemacht?
Du wirfst ja mit ganz modernen Begriffen gerade um dich. Weißt du, das sind ja so Trends, die immer so zu bestimmten Sportarten aufkommen. Dann wird plötzlich ein neuer Name kreiert. Aber so Mindful Run, das heißt ja so das achtsame Laufen, das mache ich sowieso immer. Ne? Das heißt, ich gehe achtsam mit meinem Sport um. Und auch wenn das Trend ist, das mache ich schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten schon fast.
Gut, jetzt kannst du es eben anders nennen. Das ist doch auch schön. Ich starte heute mal mit einem kurzen Quiz, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was ist Piloxing? Oder nennt man das Piloxing?
Es kommt ja vom Pilates, aber trotzdem ist ein englischer Begriff. Ich würde auch Piloxing sagen. Setzt sich zusammen aus zwei Worten. Aus Pilates, kennen wir ja alle, ist so ein Training der Muskulatur, Haltungsaufbau, Ausgleichstraining und Boxen. Also Boxercise sozusagen im weitesten Sinne. Da werden Boxübungen, Herz-Kreislauf-Aktivierung quasi zusammen gemacht. Also eine Wortschöpfung aus Pilates und Boxing, das ist Piloxing.
Was ist Techball?
Ja, Techball ist mittlerweile gerade in vielen großen Nationen ja auch zu einem richtigen Wettbewerb geworden. Das ist quasi Tischtennis mit dem Fußball. Das heißt, man hat so eine gewölbte Platte, weil der Fußball natürlich da drauf irgendwie landen muss. Und dann spielt man über ein kleines Netz, ähnlich wie beim Tischtennis. Und da spielt man zu zweit, also gegeneinander oder auch zu viert in einem Doppel und versucht den anderen also auszutricksen, wie quasi im Tischtennis.
Okay, was ist Foilen?
Foilen sehr modern. Foilen ist letztendlich entweder mit dem Segelboot oder mit dem Surfbrett beispielsweise eine besondere Variante, weil das Foil, was man da sieht, das ist also das, was unten quasi als Schwert an dem Brett, an dem Surfbrett beispielsweise hängt. Und wenn man genügend Wind dann hat, Auftrieb hat, dann kommt man quasi auf dem Foil fast aus dem Wasser und schwebt so oberhalb des Wassers. Also neue Form quasi des Wassersports.
Sieht sehr waghalsig aus.
Ja, vor allen Dingen, aber unheimlich schnell ist das, wenn man das mal macht, ja, und man schwebt quasi so über dem Wasser so 50, 60 Zentimeter, das ist schon spektakulär. Und bei Segelbooten sieht man das ja gerade bei den schnellen Katamaranen, die ja auch fast aus dem Wasser mittlerweile kommen, auch die fahren dann auf den Foils.
Was sollten wir uns davon merken?
Gar nichts.
Von diesem Sport an? Gar nicht.
Ja, also weil, ausprobieren ja, aber merken nein. Denn wie wir das bei Trends so wissen und auch kennen, die Trends sind Trends. Die sind irgendwann wieder weg und werden abgelöst durch neue Dinge. Zum Glück bleiben natürlich bei einigen dieser sportlichen Aktivitäten, und da würde ich das Foilen, glaube ich, am stabilsten betrachten, weil es eben eine ganz neue Dimension des Wassersportes einfach darstellt. Und das, was ich sehe, das ist ja erst in den letzten 2, 3 Jahren richtig aufgekommen. Ich glaube, dass das die Baggerseen und die Meere in der Zukunft doch relativ stark bestimmen wird. Das Foilen, damit sollten wir uns beschäftigen.
Das sind alles aktuelle Trendsportarten. Darüber wollen wir heute reden. Warum sollten wir Trendsportarten ausprobieren? Wie lange dauert es, bis eine Trendsportart es ins Programm der Olympischen Spiele schafft? Und welche aktuellen Trendsportarten haben wirklich Potenzial zu einem Lieblingssport? Doch zuerst die Frage, was ist überhaupt mit Trendsportarten gemeint?
Trendsportarten sind jene Sportarten, die noch nicht richtig auf eine straffe, gute, alte, etablierte, traditionelle Organisationsstruktur zurückgreifen kann. Das bedeutet also, es ist eben aus der Community vielleicht aus einer kleinen Gruppe entstanden. Vielleicht eine Person hat eine Idee gehabt, wie beim Foilen auch zum Beispiel oder beim Surfen ja auch damals. Und das wird dann langsam Verbreitung finden, hat aber noch keine Organisationsstruktur dahinter. Das heißt, ist quasi zu einer Jugendkultur geworden. Und dann wird es zu einem Trend, eine neue Idee, die so alte etablierte Strukturen plötzlich vielleicht auch schon mal auf den Kopf stellt. Wie wir es damals beim Snowboarden beispielsweise auch gesehen haben. Da wollte der Deutsche Skisportverband erstmal gar nicht dran, weil es ja so komisch ist, wenn man nur mit einem großen Brett unter den Füßen fährt. Und das ist irgendwann vom Trend dann zu einer etablierten Sportart geworden, dadurch, weil es primär dann auch in die Organisationsstrukturen überführt wurde und dann verliert es eben der Charakter des Trends.
Ja, ich denke da jetzt sofort an Stand-Up-Paddling. Das ist zum Beispiel hier in Hamburg bei uns besonders beliebt. Inzwischen kannst du im Sommer schon von einem Brett zum anderen gehen auf der Alster. Ab wann ist eine Trendsportart etabliert?
Ja, es ist dann etabliert, wenn sie jeder kennt und wenn jeder es vielleicht schon mal ausprobiert hat. Also wenn einfach die Fläche, die Masse unheimlich groß geworden ist. Und es gibt ja beim Stand-Up-Paddling mittlerweile ja auch Wettbewerbe, Rennen, richtig organisierte Rennen. Wenn es dann so die Lässigkeit verliert, so die Coolness verliert, ja, dann ist der Trend einfach auch weg. Das wissen wir aus der Mode ja auch. Wenn plötzlich alle mit karierten Hosen rumlaufen, dann ist das kein Trend mehr, weil es ist dann letztendlich in der Masse angekommen. Und das gilt für Stand-Up-Paddling auch. Das hat den Trendcharakter schon lange verloren, weil es eben organisiert ist und weil es jeder schon einmal ausprobiert hat.
Ja, werfen wir mal einen Blick zurück. 1956 eröffnete das erste deutsche Bodybuilding-Studio. Für Testosteron gesteuerte Männer, die vornehmlich ihre Bizeps züchteten. Die prägendste Figur in der Geschichte des Bodybuildings war natürlich Arnold Schwarzenegger. Mhm. Was ist davon geblieben?
Ja, es gibt ja zum Beispiel einmal im Jahr in Köln die große FIBO, Fitness- und Bodybuilding-Messe. Daran siehst du, der Begriff ist immer noch dort. Und die wurde so Anfang der 80er Jahre gegründet und hat dann am Anfang wirklich sehr stark auf Bodybuilding gesetzt. Und hat gesagt, okay, der Bodybuilding dominiert die Fitness. Und das ist komplett umgekippt in den letzten 20 Jahren, in dem Bodybuilding immer mehr an den Rand gedrückt wurde und mehr die klassische Fitness in den Mittelpunkt rückte. Man hat sich so ein bisschen ausdifferenziert. Und aktuell, du wirst es nicht glauben, aber es ist so, gibt es einen wahnsinnigen Trend zurück. Das heißt also, Bodybuilding kommt wieder. Du hast ja auch einen großen Jungen zu Hause, wenn du mal da siehst, wie trotzdem die Bedeutung der Muskulatur, der Ästhetik, der Bildhauerei, quasi der Körperform wieder zurückgekommen ist. Und wenn du mal im Netz herumschaust, gibt es unheimlich viele große Influencer aus dem Bodybuilding-Bereich wieder. Und daran sieht man, es kommen auch Trends wieder zurück. Die verschwinden einmal und plötzlich poppen sie wieder auf. Und dementsprechend kann ich sagen, vom Bodybuilding sind damals die ersten Studios, sind mittlerweile 6.500 Studios, fast 7.000 Studios in Deutschland entstanden. Also die Marke Fitness ist etabliert und die Marke Bodybuilding, die findet sich immer mehr jetzt auch in diesen Studios wieder zurück. Also in jeder Ecke in einem Studio ist mittlerweile auch wieder ein Freihandelbereich. Eisen wird dort gestemmt und da stinkt's wieder nach Muff und Testosteron. Ja, das ist einfach so. Es kommt wieder. Also das heißt, so Trends verschwinden und sie tauchen wieder auf.
1970 startete die Trimmlich-Kampagne Trimmi, ich erinnere mich daran.
Mit dem Daumen hoch, ne?
Ja,
weißt du, genau. Dieses Trimming 130 hieß das ja. Das war die Trimm-Dich-Bewegung. Die hat dazu geführt, dass, und das würde ich mir echt heute wünschen wieder, dass die ganze Gesellschaft sensibilisiert wurde für das Thema Herz-Kreislauf-Training. Trimming 130 hieß nämlich, schaff ruhig mal 130 Puls. Das steckte da so hinter. Das heißt also, die Menschen sollten angeregt werden, regelmäßig 130er Puls zu erreichen, also Ausdauertraining zu betreiben. Das ist so ein Durchschnittspuls gewesen, wo man gesagt hat, da macht man nichts falsch, aber es stimuliert die Menschen zu einem großen Trainingseffekt. Das heißt, es war eine große Kampagne, die jede Kommune, jede Gemeinde, jede Stadt erreicht hat. Das hat sogar dazu geführt, dass es ja Trimm-Dich-Pfade den Städten oder in den Wäldern gab insbesondere. Ich erinnere mich daran, in Köln war so ein Park auch, der mittlerweile total verrottet ist, der nicht mehr gehegt und gepflegt wird und das finde ich schade. Das heißt also, die Trimm-Dich-Pfade würde ich mir auch wieder zurückwünschen. Überall in jeder Kommune, zwar haben wir mittlerweile natürlich auch so feste Trainingsstätten manchmal, sieht man ja so mit apparativen Trainingsgeräten, aber noch viel zu wenig. Und das heißt, wenn du mich fragst, was ist davon geblieben? Reichlich wenig leider. Obgleich es eine tolle Kampagne eben der Regierung gemeinsam mit dem Olympischen Sportbund war. Aber es ist leider nicht etabliert.
1977 brachte dann Titus Dittmann das Skateboard von Kalifornien nach Deutschland und löste damit einen der größten urbanen Sporttrends aus. Bei den letzten Olympischen Spielen in Tokio stand es dann erstmals auf dem Programm. Hat sich Skateboarding dadurch verändert?
Ja, das muss man wirklich sagen. Zum Beispiel bei mir in Köln, wo ich wohne, ist 100 Meter weiter entfernt quasi auch eine Bahn, eine Skateboardanlage sozusagen. Und die ist immer voll. Das ist eine richtige Community geworden, die sich dort immer trifft. Und das kenne ich von anderen Städten auch. Wir haben in Köln auch unten am Rhein extra bewusst eine große Anlage gebaut, die auch immer voll ist. Das bedeutet also, Skateboarding ist olympisch geworden. Dadurch geht der Charme weg, weil dann ja das Einzigartige, des Neuen, des ja, das noch nicht organisierten, das viel Freieren, so ein bisschen Liberty steckt ja dahinter. Aber bei dieser Sportart nimmt die Coolness gar nicht so richtig ab, finde ich. Weil die haben natürlich auch eigene Modetrends geschaffen. Das ist ja weit darüber hinaus, über die eigentliche Sportart auch, zu einer richtigen Kultur geworden. Und deswegen muss ich sagen, Skateboard hat sich verändert. Aber obgleich es so ein bisschen ja auch traditioneller geworden ist durch seine Organisationsform, hat es meines Erachtens immer noch sehr viel Coolness.
Die Bretter gab es ja dann auch in allen möglichen Größen. Mal waren sie lang, mal besonders kurz. Mhm. Ich erinnere mich daran, dass ich auf den Skateboards dann meiner Kinder mal stand, aber ehrlich gesagt nicht lange.
Also Longboard bin ich auch gefahren. Das Longboard ist ja besonders deswegen auch geeignet, weil es eben nicht nur für Kunststücke ist, sondern für Wege, die man zurücklegen kann. Und das ist schon anstrengend, mit so einem Longboard zum Beispiel in der Stadt unterwegs zu sein. Das wäre mir sowieso viel lieber als die ganzen E-Scooter, mit denen die Jugend heute unterwegs wäre, weil dann hätten sie wenigstens noch ein bisschen Beinkraft. Ja, also da gibt's schon eine ganze Reihe an verschiedenen Varianten und insofern sieht man, auch diese Sportart entwickelt sich immer noch weiter, weil das Material einfach sich verändert, das Produkt, mit dem man handelt. Und das ist ja bei vielen anderen Sportarten auch kennzeichnend. Man hat plötzlich etwas Neues, mit dem man sich, obgleich die Sportart eine alte ist, einfach auseinandersetzt. Nimm mal das Stichwort Skilaufen. Wir wissen, dass Skilaufen natürlich auch immer irgendwie präsent war und plötzlich gibt's Carving-Ski. Ja. Und alle fahren Carving-Ski und schon hat sich das Skilaufen komplett verändert. Ja. Und das gilt eben für alle anderen Dimensionen. Das heißt also, aus einer Sportart kann plötzlich auch ein Trend wieder werden, wenn es ein neues Produkt plötzlich beinhaltet.
Mhm. Und die alten langen Bretter sind weg. Ne?
Ja, hast du nicht auch so lange Latten gehabt? Ja, also meine ersten Skien waren 2,04 Meter. Ja, musst du dir vorstellen. Genau. Und dann noch aus Holz. Mittlerweile hat mich, wenn ich fahre, 1,60, 1,65er. Ja? Und das ist schon auch viel leichter zu handeln und viel taillierter. Und ja, also ganz anderes Skilaufen ist das geworden.
Ja, und da waren kurzzeitig mal die Bigfoot auch
die Bigfoots.
Da. Ne?
Ja, ja, die Bigfoots, kennst du die auch noch? Ja, super. Ja. Ne? Und das, was gerade zum Beispiel im Skilaufen ja total trendy ist, ist Schnee. Wandern, Skiwandern sozusagen, ist total trendy, um sich dann neue Geländeformen und neue, ja fast unberührte Natur zu erschließen. Und das gibt es zwar schon immer, früher mit den Fellen, mit denen man wanderte. Und mittlerweile ist die Technologie ja so weit fortgeschritten, dass das ja für jeden machbar ist. Ja, da eben so sich, schnallt man sich da was drunter und dann wandert man. Das ist toll.
Und das geht gut in die Beine.
Das geht sehr gut in die Beine.
In den 80ern folgte die Aerobic-Welle. Frauen eiferten in Scharen der US-Schauspielerin Jane Fonda im Wohnzimmer nach. Ebenso neu und populär als Fitnesstrend war in dieser Zeit auch die Skigymnastik. Auch daran erinnere ich mich.
Christian Neureuther, ja, genau, und Rosi Mittermeier.
Ja, genau. Was hat diese Welle ausgelöst?
Also erstmal erinnere ich mich noch an Jane Fonda, die hat natürlich auch einen Modetrend. In Ringelsöckchen, weißt du, was noch mit so Stulpen und so gemacht, mit dem Gymnastikanzug. Es kommt ja von Kenneth Cooper, so hieß dieser Mann. Und Kenneth Cooper hat das Cooper Institute in Dallas in Amerika geleitet. Und da hat er immer gesagt, okay, Menschen müssen aerobes Training machen. Da kommt das her, das kommt der Begriff Aerobic her, also von einem aeroben Training. Und man wollte also das aerobe Training in Fitnessstudios hineinbringen, weil man ja wusste, die machen nur Muskeltraining. Und das hat sich gerettet. Aerobic-Kurse, also aerobes Training in Gruppenform mit einem Animateur vorne, der dann, eine Animateurin vorne, die dann sehr, sehr viel machen. Das gibt's immer noch. Nur mit verschiedenen Choreografien. Das wird immer weiterentwickelt, immer künstlerischer, kreativer, andere Musikformen. Dann ist das Step Aerobic draus irgendwann mal und so weiter.
Man nennt es anders. Ne?
Genau, man nennt es nur anders. Mhm. Aber das hat sich gehalten. Skigymnastik leider nicht. Früher ja im Bayerischen Rundfunk und im ZDF eben Vorbereitung für die Skisaison. Telegymnastik gibt es immer noch, im Bayerischen Rundfunk insbesondere. insbesondere, die halten so ein bisschen daran fest, aber das ist leider nicht mehr populär, weil es viele sagen, ja, jetzt gibt es natürlich auch andere Formen der Kommunikation über das Internet, über die Apps kann man das anders machen. Deswegen, es ist breiter geworden, das Angebot, und deswegen ist die klassische Skigymnastik leider so ein wenig verloren gegangen. Leider.
Kannst du trotzdem mal zwei Übungen aus der Skigymnastik sagen, die immer noch Sinn machen?
Ja, das ist relativ einfach. Indem du beispielsweise in die Hocke gehst, ja, und dort immer so leicht wippend 20, 30, 40 Sekunden unten bleibst. Quasi so ein bisschen eine Abfahrtshocke simulierst. Und da wirst du nach 30, 40 Sekunden merken, wie die Muskulatur plötzlich anfängt zu brennen. Das ist genau das, was du im Skisport natürlich auch hast. Also die Abfahrtshocke simulieren ist eine sehr schöne Übung. Und natürlich auch, du nimmst eine kleine Linie oder legst ein Handtuch darin und hüpfst immer seitwärts, rechts, links, über dieses Handtuch rüber, um so ein bisschen das Umspringen von rechts nach links zu üben. Das war in der Skigymnastik ja auch immer sehr populär. Klassische Herz-Kreislauf-Aktivierung, aber eben eine wunderbare Aktivierung für die Muskulatur, die ich auch im Skisport brauche.
Dann kam irgendwann Nordic Walking. Erstmals in den 1980er Jahren in Finnland vorgestellt. In Skandinavien war es das Sommertraining für Skilangläufer und Biathleten. Und hier in Deutschland wurde denn der Sport schnell auch populär. Es gab, glaube ich, sogar ausgebildete Trainer, die Kurse gaben und sogar Krankenkassen, die das zu 80% bezahlten. Wo steht Nordic Walking heute? Ich habe so das Gefühl, es sind nicht mehr so viele mit Stöcken unterwegs.
Nein, sagen wir so, der große Reiz des Nordic Walkings ist ja, dass man ein Sportgerät hat. Dann war man sportlich, weil man hatte ein Sportgerät in der Hand. Und das war die große Attraktivierung natürlich auch von vielen Menschen, die bisher untrainiert waren. Und du hast recht, wo ist der Background? Daran sieht man schon, dass viele Menschen es heute falsch machen. Wenn sie den Nordic Walking machen, die tragen die Stöcke ja nur noch, wenn ich mal welche sehe. Ja, ist ja so. Es kommt aus dem Skilanglauf. Und genauso ist die Bewegung auch gewesen. Das heißt also, der nordische Sport kommt aus Norwegen. Der erste Hersteller, der hatte natürlich großes Interesse, dass seine Stöcke auch im Sommer verkauft werden, nicht nur im Winter. Und deswegen hat der auch quasi diese Sportart erfunden. Es gibt ja Nordic Walking und es gibt ja Nordic Running. Die große Bedeutung ist also, dass man sehr viel Armarbeit in der Tat hat. Also man stößt sich richtig mit den Armen auch ab. Und das zweite Charakteristikum ist ein großer Skilanglauf-ähnlicher Schritt. Und das machen die meisten Menschen ja gar nicht. Die trippeln quasi so hin und her, vom Ursprung her, großer raumgreifender Schritt und kräftiges Abstoßen mit dem Arm quasi und dem Stock. Und ich fasse überhaupt keinen, der diese Sportart richtig ausführt. Und deswegen, ja, es hat früher Trainer gegeben, gibt's nicht mehr. Und deswegen ist diese Sportart so ein bisschen auch, ja, verkommen. Das heißt also, sie hat versäumt, sich weiterzuentwickeln. Und da die Konkurrenz im Ausdauerbereich größer geworden ist, verschwindet sie langsam immer mehr.
Dann hast du das wahrscheinlich auch nie gemacht. Du warst ja mit Stöcken unterwegs.
Nein, das wäre ich sowieso nie, weil den braucht man ja nicht. Sondern das ist wirklich, deswegen ist es ein Symbol der Sportlichkeit immer gewesen. Man hat ein Sportgerät gekauft und das verleiht einem sportliche Flügel, so kann man sagen. Und übrigens haben ja viele immer gesagt, du trainierst dann auch mit Muskeln. Die Stöcke wiegen 150 Gramm. Ja, da trainiert man keine großen Muskeln mehr. Schwerer sind die nicht. Und das Zweite ist, wenn ich dann noch die Bewegung falsch mache, mich gar nicht richtig kräftig mit den Armen abdrücke, dann hat das sowieso überhaupt keinen Effekt auf die Muskulatur.
In den 1990er Jahren wurde dann der Extremsport zum Massenphänomen. Zum Beispiel das Bungee-Jumping.
Das Massenphänomen Extremsport, das haben wir heute immer noch. 90er begann es wirklich immer mehr vom traditionellen Sport sich hinzuentwickeln zu einem Eventsport. Deswegen wechselte man häufig auch. Das heißt, viele Menschen auch heute hoppen so zwischen Sportarten hin und her, insbesondere zwischen Trendsportarten hin und her. Sie haben ihre Lifetime-Sportart noch nicht so richtig gefunden. Und deswegen finden wir heutzutage immer mehr auch Events, wo dann große Herausforderungen den Menschen dargeboten werden, Bungee-Jumping beispielsweise oder die ganzen Abenteuer-Kletterparks beispielsweise, ja, wo man dann in unschwindelerregenden Höhen dann plötzlich da herumklettert und auch. Das ist immer so ein bisschen mit Abenteuercharakter verbunden. Diese Sportarten sind gerade in den 90er Jahren aufgekommen.
Ist das nur Abenteuercharakter? Oder ist das auch so eine Herausforderung, die man dann bewusst sucht?
Doch, ja klar, so Kick. Genau, ja, die Kicks, ja. Das ist ja das, so ein bisschen Grenzgang. Und das ist ja heutzutage immer noch. Wenn du dir mal zum Beispiel die Weiterentwicklung von Marathon, dann gibt es ja mittlerweile Ultra-Ultra-Ultra-Marathons. Laufen durch die Wüste, Cross America und all sowas. Das wird ja immer länger. Das heißt also, das charakterisiert sich, dass das Spektakel immer mehr in den Mittelpunkt gerückt wird und die eigentliche Sportart so ein wenig in den Hintergrund. Und das gefällt mir nicht. Ich erinnere mich noch sehr stark an Inlineskaten beispielsweise. Mhm. Ja, das war ja überall präsent. Mhm. Es gab ja sogar bei Marathons vorher immer ein Inlineskating-Marathon. Gibt's gar nicht mehr.
Stimmt.
Das heißt, ja, das findet gar nicht mehr statt. Ja. Und daran sieht man schon, der Trend hoch und das hat sich nicht erhalten, insbesondere auch, weil die Infrastruktur dafür nicht vorhanden ist. Mhm. Ja? Du kannst ja kaum mit der Geschwindigkeit heute noch Inlineskaten irgendwo, so wie es sein musste. Außer du hast auf dem Land irgendwie die Möglichkeit, auf der Straße zu fahren. Aber ansonsten, auf dem Fahrradweg geht das mit den Skatern sehr schlecht und insofern ist aufgrund des Verkehrs es kaum noch möglich. Nehmen wir das Thema Parcouring. Man nutzt quasi die Städte als Sportstätte. Ja, und man klettert über Mauern, man springt über Hindernisse, sehr dynamisch, man balanciert über Geländer. Das ist Parcouring und das mit möglichst kreativer Form oder auch in schneller Form. Und das ist mittlerweile auch olympisch. Das heißt, in Paris werden wir Parcouring sehen als Wettbewerbscharakter. Und dann kann man wirklich sagen, ob es dann noch von der Jugend so angenommen wird, wenn es schon in so straffen Strukturen ist. Wenn das mal einmal so ein bisschen in so eine allgemeine Organisationsform hineinwabbert, dann verliert es so die Coolness und dann jetzt weg vom Trend.
Parkouring hatte ja auch so ein bisschen was Verbotenes.
Ja, ist ja klar. So, das ist ja so in den Städten auch an den Wänden, mit den Wänden zu arbeiten, über die Hindernisse, über Mäuerchen und so. Da haben die Städtebauer damals gar nicht drüber nachgedacht, dass man das als Sportgeräte nutzt. Ja, das ist cool.
Wer hätte das gedacht?
Dann Anfang 2000 konzentrierte sich vor allem die Frau im Bereich Bauchbeine-Po-Kursen auf Problemzonen und Yoga wurde zur Weltreligion der Gestressten. Zu Recht.
Wir haben so ab 2000 erkannt, dass sich unsere Figürlichkeit verändert. Das heißt, dass die Problemzonen mehr in den Mittelpunkt gerückt wurden. Und in der Tat, wenn wir uns mal Bilder der 70er, 80er, 90er Jahre anschauen, da war das Übergewicht in unserer Gesellschaft noch nicht so präsent. Aber das kam dann und insofern musste man eine Antwort finden und das begann 2000 auf das Übergewicht und deswegen kam, da Frauen sind ja viel sensibler als Männer, Bauchbeine-Po-Kurse auf, Bob, ja das diente einfach so ein bisschen ja der Weiterentwicklung der Therapie gegen Adipositas gegenüber gewesen, auf etwas eine attraktive Form und das gesellschaftlich etabliert eben in Fitnessstudios, da war es nicht ganz so stigmatisiert. Und diese Form der Kurse gibt es ja immer noch. Sehr intensiv in Studios, immer größere Nachfrage. Gewichtsmanagement steckt da ja so ein bisschen dahinter. Erhalt der Ästhetik mit allem dem, was man so sich vorstellt. Und in der Tat kam dann irgendwann Yoga wie ein Phönix aus der Asche. Ja, früher war das ja immer so esoterisch, Räucherstäbchen, Om und so, ne? Aber, wie du schon sagst, es wurde dann zur Weltreligion der gestressten Gesellschaft. Und das ist ja immer noch so. Auf der anderen Seite reicht mir das nicht aus. Ich glaube, und das ist jetzt vielleicht provokant für alle, die mir zuhören, das ist so ein bisschen, ich bin sportlich, aber auf eine angenehme Art und Weise. Ich befinde mich so in einem Wohlfühlmodus, komme mit meiner Yogamatte an, fühle mich total sportlich und aktiviert, aber es ist bequemer Sport. Es ist Wohlfühlsport. Es ist wichtig. Ja, aber es ist doch kein Training in dem Sinne. Und ich werde oft auch gefragt, was trainiere ich eigentlich bei Yoga? Yoga kommt nicht aus dem Bereich des Trainings. Es ist eine in der Tat religiöse, fast Kulturform gewesen, oder ist es immer noch, die ja aus dem asiatischen Raum kommt. Und da steckt viel, viel mehr hinter. Ich habe viel mit Yogis zusammengearbeitet, die ich auch in Köln hatte, die mir viel darüber erzählt haben, über das, was eigentlich hinter Yoga steckt. Und da sind die Asanas, also die Übungen beispielsweise, nur Mittel zum Zweck, um eine andere Identität, eine andere Persönlichkeit zu entwickeln, um zu sich selber zu finden. Das ist der eigentliche Sinn des Yogas und nichts anderes. Natürlich gibt es mittlerweile anstrengendere Formen, die auch sehr körperlich sind. Aber vom Ursprung her hat das nichts mit Training zu tun. Es hat vielleicht etwas mit Training der Person zu tun. Und wenn ich das darauf zurückbesinnen würde, dann würde Yoga ganz anders darstellen. Also man hat sich da so ein bisschen zurechtgerückt.
Und ich höre dann aber immer wieder, du glaubst gar nicht, wie anstrengend Yoga ist.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich mach's ja auch. Ich integriere ja zum Beispiel in meine Gymnastik ja auch den morgendlichen Sonnengruß auch sehr häufig. Natürlich. Ich nutze also auch schon Bewegungsform aus der klassischen Yoga-Lehre. Aber das ist für mich da Gymnastik. Und es ist nicht Yoga in dem Sinne. Da steht zwar Yoga drauf, aber Yoga ist viel mehr. Ja, die meditative, die spirituelle Komponente, die gehört für mich zum Yoga unmittelbar dazu. Aber die wird nicht gelehrt. gerade nicht in den Angeboten, die ich so häufig vorfinde. Gibt tolle Yoga-Studios, die das machen, aber da steht auch eine Yogalehrerin, ein Yogalehrer dahinter, der eine 3-jährige Yoga-Ausbildung hat. Und nicht am Wochenende sich mal eben da ausbilden lässt. Und das ist für mich auch das Differenzierungsmerkmal. Wenn Yoga, dann richtig. Und da brauche ich auch einen Yogi, der wirklich eine tolle Ausbildung hat. Und dann gehört auch mehr dazu als nur eben die Übungsausführung, weil das ist dann für mich nur Gymnastik.
Ja.
Sorry für die Kritik an alle Yogis. Macht es bitte weiter, ja? Aber wenn dann auch richtig. Und ergänzt es bitte durch auch, ich sage es bewusst, durch anderen Sport, weil nur über die Yoga-Komponente zu machen, reicht es eben nicht aus, um wirklich alle gesundheitlichen Aspekte zu erzielen.
Ja, die Yogisten sind sehr empfindlich.
Ich weiß, ich habe mich ja gerade entschuldigt.
Ja, dann sind wir schon mitten in der Gegenwart. Müssen einige Sportarten jünger werden und eigentlich mehr oder weniger von ihren Traditionen abkommen, um überhaupt überleben zu können.
Leider ist das so. Aber die Sportarten müssen nicht jünger werden, sondern wir müssen erstmal bei den Funktionären der Sportarten beginnen. Denn die halten ja an den alten Traditionen fest. Und wir sehen es ja, dass es Sportarten geschafft haben, sich weiterzuentwickeln, neue Dinge quasi zu kreieren. Beim Leichtathletik sowieso, also meiner Kernsportart, sehe ich keine Weiterentwicklung in der Sportart. Dabei war es mal eine Kerndisziplin der Olympischen Spiele beispielsweise. Das Gleiche gilt so ein bisschen für Turnen. Wobei es auch natürlich immer akrobatischer wird, aber entfernt sich damit immer mehr von der Normalität der Menschen. Denn das kann ja keiner mehr nachvollziehen, was dort präsentiert wird. Und da würde ich mir wünschen, das wieder zurück mehr zu den Menschen zu bringen, diese Sportart. Man kann sie nur noch gucken, machen kann man das nicht mehr, weil das ist so weit weg.
Mal eine ganz doofe Frage.
Warum mögen unsere Muskeln keine Langeweile?
Ja, ich mache das ja auch nicht. Langeweile ist ja Unterforderung. Ja, und natürlich brauchen wir stellenweise schon mal eine gewisse Ruhe, aber keine Langeweile. Das ist der große Unterschied. Natürlich müssen Muskeln auch mal chillen. Ja, aber sie müssen einfach regelmäßig einen Stimulus bekommen, einen Reiz bekommen, attraktiviert werden, angeregt werden, genutzt werden. Und wenn wir das nicht tun, dann bauen sie sich ab. Und wenn sie sich abbauen, verlieren wir an Funktionstüchtigkeit. Das heißt also, genau wie unser Geist und wie alle Strukturen unseres Körpers, brauchen wir immer einen gewissen Stressor im positiven Sinne. Stressor ist ein Reiz. Und der weckt uns aus der Langeweile auf und bringt uns wieder ein bisschen Unruhe ins System. Genau das brauchen auch Muskeln.
Ja, nun sind wir ja, ehrlich gesagt, ab und zu Gewohnheitstiere, ich schon. Brauchen wir vielleicht auch Trendsportarten, um mal so aus dem Trott in unserem Workout-Programm rauszukommen?
Ja, hundertprozentig. Das sage ich sowieso den meisten Menschen. Probiert doch mal was aus. Ja, das heißt, natürlich braucht man eine Lifetime-Sportart. Aber trotz allem rechts und links passiert ja unheimlich viel. Und wenn ich es nicht ausprobiert habe, kann ich es auch nicht beurteilen, kann ich es auch nicht bewerten und weiß gar nicht, ob es mir gut tut oder mir eben nicht gefällt. Also insofern ja, es bringt uns aus dem Trott raus und deswegen würde ich wirklich allen empfehlen, Sport ist so schön in seiner Vielfalt. Probiert doch mal neue Dinge aus. Gerade zum Beispiel, wenn ihr immer gesurft habt, probiert doch mal das Foilen aus und sagt nicht direkt, ach die. Und wenn ihr Ski lauft, dann probiert doch mal das Snowboarden aus. Und wenn ihr möglicherweise lauft, dann macht doch eben nicht nur die Runde rechts rum, sondern lauft sie auch mal links rum, also verändert. Denn Langeweile ist für Körper und Geist niemals gut.
Viele Menschen haben sich während der Pandemie ein Laufband, ein Stepper oder Crosstrainer angeschafft. Wir haben uns ein Rudergerät angeschafft, haben es, glaube ich, nur 10-mal benutzt bisher. Was hältst du von diesen Geräten?
Ja, wenn ich ehrlich bin, da freuen sich die Hersteller, ja, weil 70 Millionen von diesen Geräten liegen im Keller. Und du weißt ja selber, wenn du ein Laufband oder ein Rudergerät zu Hause hast, wo stellst du das hin? Ja, das ist ja immer im Weg. Viele stellen es ins Schlafzimmer. Ja, und nach 3 Wochen hängt da die Wäsche drauf oder alles Mögliche.
Das kommt mir bekannt vor.
Ja, oder wenn du ein Laufband dir anschaffst, möchtest du nicht in der Etage drunter wohnen. Das Gleiche gilt übrigens für Hanteln, die man sich kauft oder für Gummibänder, mit denen dann man da vielleicht zu Hause etwas machen möchte. Die verlieren ja relativ schnell ihre Attraktivität. Da muss man schon sehr diszipliniert sein. Und deswegen braucht man da immer auch eine gewisse Anleitung.
Wie gewöhnen wir uns überhaupt an eine neue Sportart?
Mit Euphorie muss man starten, ja, und sollte sich so lange wie möglich diese Euphorie natürlich auch behalten. Wie macht man das? indem man immer Spaß bei jeder Sportstunde hat, wenn man sie durchführt. Also immer so ein bisschen ein positives Erlebnis. Immer auch danach sich fragen, was hat mir gut getan? Niemals sich komplett erschöpfen. Niemals sich komplett auspowern. Niemals sich komplett quasi quengeln und drängeln. Also es muss immer eine gewisse positive Erlebnisorientierung während des Sports und immer nach dem Sport daraus resultieren. Das ist das Erste. Das Zweite ist Bindung. Freunde, Terminplan, ähnliche Dinge, also Verbindlichkeiten herstellen. Und das Dritte ist, kleine Ziele setzen, die nach 6 Wochen erreicht werden, dann sich belohnen, nächste Ziel, wieder 6 Wochen warten. So gewöhnt man sich langsam an eine neue Sportart, an ein neues aktives Leben. Dabei ist die Sportart ja nur Mittel zum Zweck. Mhm. Es geht ja um die Veränderung des Lebensstils. Und das ist ja die schwierige Komponente. Also wie wichtig wird mir der Sport in meinem Leben? Und da muss ich mich erst dran gewöhnen. Wir wissen, leider, jetzt kommt eine schlimme Zahl, man muss das 60 bis 70 Mal gemacht haben, bis es wirklich zu einem gehört. Und das ist schon ganz schön lange. Da muss man schon ziemlich lange drauf warten. Und deswegen braucht man am Anfang Disziplin und einen Vertrag mit sich selbst.
Aus Japan kommt gerade Slow Jogging zu uns. Was steckt dahinter und für wen eignet es sich besonders?
Ja, Slow Jogging ist ja so ein bisschen für viele Einsteigerinnen der Einstieg in das Laufen. In das Joggen. Du kannst am Anfang gar nicht langsam genug laufen. Hauptsache, du läufst. Und das so lange wie möglich. Versuch doch mal 30, 45, 60 Minuten zu laufen. Langsam. Und wenn du dann ein gutes Gefühl hast, immer laufen ohne zu schnaufen, dann kommst du in die richtige Belastungssituation rein. Heißt für mich, Slow Jogging ist ein wunderbarer Einstieg in ein junges sportliches Leben. Und vor allen Dingen erschöpft es einen nicht, sondern es macht viel, viel Freude.
Und immer lächeln dabei.
Ja.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Verrätst du uns eine Übung für zwischendurch, deren Benefits erst seit kurzem quasi erwiesen sind?
Wir haben ja vorhin schon mal mit dem Training mit dem eigenen Körpergewicht gesprochen. Und da gibt's ja einige Übungen, die in den letzten Jahren erst sehr populär geworden sind, wo wir ja auch richtige Challenges gemacht haben. Manche erinnern sich ja noch an gerade zu Corona-Zeiten, wo dann irgendwelche Eistonnen-Challenges gemacht wurde. Und das Gleiche gilt übrigens auch für die Plank, also für die Planke. Und Planking wurde ja auch zu einer Challenge. Wie lange hältst du durch? Mhm. Und Planking, auch wissenschaftlich bewiesen, ist eine Ganzkörperstabilisationsübung. Man stützt sich auf den Unterarmen ab, bildet dann also eine Gerade, ist vorne auf den Zehenspitzen bei den Füßen und hat quasi den kompletten Oberkörper, den Unterkörper vom Teppich, vom Boden gelöst. Und stützt und stützt und hält und hält. Und dieses Halten ist letztendlich die Übung. Und wir wissen, dass wissenschaftlich eben nachgewiesen wurde, dass fast alle Muskelgruppen bei dieser Übung aktiviert werden müssen, wenn man es denn richtig macht. Und so hat man eine einfache Übung, in Anführungsstrichen einfach, die quasi ein Ganzkörpertraining simuliert. Und das ist Planking, kann jeder mal ausführen. Sehr schwer, insbesondere wenn man es mal 2-3 Minuten macht. Aber so mit 30 Sekunden sollte man mal beginnen.
Dann war's das für heute. Vielen Dank. In der nächsten Folge richten wir mal unser Augenmerk nur auf unsere Hände.
Ja, das ist toll, weil Hände schätzen wir gar nicht so richtig wert. Aber ohne Hände wären wir verloren. Es ist ja ein Multifunktionswerkzeug. Ja, wenn wir da zu Hause bei uns in der Werkstatt schauen würden, wie viele Werkzeuge müssten wir haben, um die Funktionalität der Hände zu reproduzieren. Deswegen freue ich mich. Das wird sicher spannend.
Ja, das glaube ich auch. Vielen Dank, Ingo. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt fit und gesund.
Tschüss.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.